Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn.
Herzlich willkommen zum Gewinn-Podcast. Mein Name ist Karina Jahn und ich leite beim Gewinn die Online-Redaktion. Wie Sie vielleicht im Hintergrund hören, melde ich mich diesmal von der Gewinnmesse, wo ich einige Vortragende nach ihrem Auftritt zum Podcast-Launch gebeten habe, um mit Ihnen über Geldanlage und Immobilien zu sprechen. Ich begrüße Marion Wenberger-Fritz, Geschäftsführerin der Raiffeisen Vorsorgewohnung. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Dankeschön.
Der Immobilienmarkt ist abgekühlt. Was spricht denn dafür, dass die Preise langfristig steigen werden?
Ja, also wenn man sich die Entwicklung am Markt anschaut, ist es wohl so, dass es in den letzten Jahren enorme Preissteigerungen gegeben hat und sich das jetzt ein bisschen abkühlt. Allerdings muss man das schon sehr differenzieren. Im Neubau in Wien sehen wir in den ersten 9 Monaten, dass es steigende Preise gegeben hat. Nicht mehr so dramatisch wie in den letzten Jahren, Gott sei Dank aus meiner Sicht, sondern eine Wertsteigerung von etwa 3-4%. Das heißt, diese Erwartungshaltung, dass die Preise massiv sinken werden, die sieht man derzeit nicht und davon gehen wir auch nicht aus. Warum gehen wir nicht davon aus? Einerseits haben wir den enormen Zuzug nach Wien, der nach wie vor gegeben ist. Ja, wir haben ja jedes Jahr ca. 20.000 Menschen, die zusätzlich nach Wien zuziehen. Und wir sehen einfach, dass die Wohnungsprojekte zurückgehen. Woran liegt das? Einerseits kommen die Baugenehmigungen nicht mehr, so wie in der Vergangenheit. Also es braucht viel länger, bis eine Baugenehmigung da ist. Und es sind viele Projekte aufgrund der gestiegenen Zinsen nicht mehr wirtschaftlich darstellbar. Das heißt, wir haben einerseits die Situation, dass der Zuzug nach Wien da ist. Auf der anderen Seite gehen aber die Projekte zurück. Grundsätzlich bedeutet das in der Regel, Nachfrage ist da, Angebot geht zurück. Also wir gehen davon aus, dass die Preise auch zukünftig wieder steigen werden.
Und lohnt es sich derzeit in eine Vorsorgewohnung zu investieren?
Es lohnt sich sogar steuerlich ganz besonders. Das große Thema ist, man braucht entsprechende Eigenmittel. Also in den letzten Jahren konnte man ja mit relativ geringen Eigenmitteln auch in eine Vorsorgewohnung investieren. Was ist das überhaupt? Eben Steuereffekte auch lukrieren. Jetzt ist es so, dass man aufgrund der höheren Zinsen einen höheren Eigenmittelanteil braucht. Da reden wir ca. von 50%.
Sie haben ja letztes Jahr bereits erwähnt, dass der Begriff Vorsorgewohnung aus dem Steuerrecht kommt. Ja. Welche steuerlichen Vorteile können jetzt eben Anleger nutzen?
Also der größte Brocken ist die Umsatzsteuer. Wenn man eine Wohnung kauft, bekommt man als Vorsorgewohnung eine Rechnung vom Bauträger mit dem Kaufpreis, dem Nettokaufpreis und 20% Umsatzsteuerausweis. Also ganz einfache Rechnung, wenn die Wohnung 300.000 Euro kostet, ist der Umsatzsteueranteil darauf 20%, also 60.000 Euro. Und diese 60.000 Euro kann ich mir zurückholen, auch wenn ich sonst Angestellter bin. Also das ist eine Möglichkeit, die hat man sonst steuerlich eigentlich nie. Das ist der größte Brocken. Und dazu kommt aber, und das ist jetzt sehr spannend bei hohen Zinsen, dass ich auch jährlich Abschreibungen geltend machen kann und Aufwendungen steuerlich mindernd geltend machen kann. Das bedeutet, ganz einfache Rechnung, wenn mein Zinssatz zum Beispiel 5% betrifft, kann ich 50% davon in der Regel steuerlich geltend machen und das vermindert mir sozusagen meine finanzielle Belastung aus einem Kredit.
Bleiben wir gleich bei den Kosten. Welche Preise und Mieten werden denn derzeit gezahlt?
Also im Durchschnitt Wiens liegen wir bei Nettokaufpreisen pro Quadratmeter zwischen 5.500 und 6.000 Euro. Die Miete ist auch entsprechend gestiegen. Also wir sind im Schnitt in unseren Projekten, also ich sage es aus unseren Projekten, weil da weiß ich die Zahlen ganz genau. Also es sind keine Angebotspreise, sondern echte Mietpreise. Und da liegen wir knapp bei 13 Euro netto im Schnitt.
Und wie sieht es mit den Objekten aus? Also welche Objekte eignen sich denn eigentlich als Vorsorgewohnung?
Ja, also gerade in Wien ist es so, dass wenn das U-Bahn-Schild irgendwo 10 Minuten entfernt ist, nur 10 Minuten entfernt, dann liegt man richtig. Also dann weiß man, das ist eine gute Vermietungslage. Im Umland von Wien wird es wahrscheinlich die Schnellbahn sein. Also es ist einfach die öffentliche Anbindung immer das Wichtigste. Rundherum ist dann in der Regel auch eine gute Infrastruktur, die für den Mieter sozusagen alles bietet, was er fürs tägliche Leben braucht. Das ist ja das Essentielle daran. Und man verabschiedet sich ein bisschen von dem Gedanken, wie man selber wohnen möchte. Also es geht wirklich darum, wie, wo kann ich gut vermieten. Und das ist in der Regel zentrale U-Bahn-Lage.
Ist die Ausstattung auch relevant?
Die Ausstattung ist im Moment sogar spannend, weil sie sehr stark die Heizthematik betrifft. Also es wird verstärkt nachgefragt, das ist eigentlich in der Mitte wenig. Ja, aber im Eigentum wird doch nachgefragt, wenn man eine Wohnung kauft, was ist denn dort für ein Heizsystem verbaut? Ist ganz klar, nicht? Das sind ja wesentliche Investitionskosten, die da möglicherweise sonst entstehen in den nächsten Jahren. Also das ist ein Thema, dass man hier einfach wirklich schaut, Fernwärme, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, das sind im Moment so die Themen. Und ansonsten von einer guten Mittelklasse-Wagenausstattung, sage ich, geht mir immer aus. Das heißt, ordentlicher Parkettboden, ordentliche Fenster, einbruchsichere Türe, das sind so die wichtigsten Themen.
Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich sehr herzlich.
Und ich begrüße nun Susanne Höp, Video- und Podcast-Host bei Just ETF. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich, da zu sein.
Am Markt gibt es ja eine breite Auswahl an ETFs. Was ist denn der passende ETF für den Einstieg?
Was wir nicht bieten können, was ich Ihnen jetzt nicht sagen werde, ist, nehmen Sie den einen ETF und damit sind Sie für den Rest Ihres Lebens glücklich, weil wir eben keine Anlageberatung machen können. Deswegen kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, dieser ETF ist es. Aber wozu wir eben raten, ist, sich eben einmal zu informieren und ganz wichtig ist eben breit gestreut investieren und langfristig investieren. Und solche breit gestreuten ETFs, das sind eben, ja, man kennt sie auch unter dem Namen Welt-ETF, weil sie tatsächlich eben in Unternehmen auf der ganzen Welt investieren.
Mhm. Und generell gesprochen, wie finde ich jetzt einen passenden ETF für mich?
Da muss man sich so zum einen natürlich irgendwo klar werden, was ist meine Situation, wie viel will ich investieren, wie will ich investieren. Ein paar Kriterien, die bei der ETF-Auswahl hilfreich sind, wenn ich schon eben konkret weiß, zum Beispiel auf welchen Index ich investieren will und in welche Anlageklasse. Anlageklasse heißt zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Rohstoffe. Und Index ist dann zum Beispiel sowas eben wie der MSCI World, der investiert in Industrieländer auf der ganzen Welt. Emerging Markets wäre das Pendant für die Schwellenländer. Es gibt auch welche für spezifische Länder oder Regionen, wie zum Beispiel USA, S&P 500 kennt man vielleicht. Und wenn ich da eben schon mir überlegt habe, welche Assetklasse das eben sein soll, meinetwegen Aktien, und welcher Index es sein soll, dann finde ich, habe ich vielleicht eben, wenn ich bei uns auf die Just ETF-Suche gehe, finde ich dann immer noch ziemlich viele. Und da ist so unser Tipp, einmal zu schauen nach dem Alter. Da ist so die Empfehlung zu sagen, der ETF sollte mindestens 3 Jahre alt sein und nach der Fondsgröße 100 Millionen. Wenn Sie nach diesen beiden Optionen filtern, dann sind wahrscheinlich schon ein paar raus. Und dann schließlich noch eben, kann ich mir das sortiert anzeigen lassen bei uns in der ETF-Suche nach der sogenannten TER. Total Expense Ratio heißt das. Das ist die im Prinzip die Kostenquote. Das zeigt mir mehr oder weniger die laufenden Kosten eines ETFs an. Und da möchte ich natürlich möglichst günstig investieren. Also nehme ich die, die eben eine möglichst geringe Kostenquote haben.
Und eignet sich für Einsteiger eher ein einzelner Kauf oder ein ETF-Sparplan?
Am besten beides, wenn es möglich ist. Also wenn ich gerade eben tatsächlich einen bestimmten Betrag habe, weil ich meinetwegen eine Gehaltserhöhung bekommen habe. Und ich bin frei, den zu investieren. Ich brauche den nicht für irgendwas anderes. Dann ist es durchaus sinnvoll, gleich zu starten mit einer solchen Einmalanlage, weil time in the market beats timing in the market. Es ist eher unwahrscheinlich, dass man es schafft, zu einem bestimmten perfekt günstigen Zeitpunkt einzusteigen. Und es geht eher viel Zeit damit verloren, wenn man auf so diesen perfekten Einstiegszeitpunkt wartet. Das heißt eben, wenn ich was habe, dann tatsächlich sagen, wenn ich das investieren kann, dann lohnt es sich tatsächlich eine Einmalanlage zu machen und im besten Fall noch einen Sparplan draufsetzen, damit man eben kontinuierlich weiter Vermögen aufbaut. Weil je mehr Vermögen ich eben habe, was kontinuierlich weiter investiert wird, umso mehr wächst es auch über die Zeit. Das kann man sich zum Beispiel mit unserem Just ETF Sparplanrechner anschauen, was das tatsächlich für einen Unterschied macht über die Zeit, wenn man eben regelmäßig investiert durch den Zinseszinseffekt. Also ich bekomme im Prinzip Zinsen auf die Zinsen. Das Prinzip funktioniert auch genauso für ETFs.
ETFs werden ja nicht aktiv gemanagt, gleichzeitig spart man Gebühren. Was heißt das eigentlich konkret und mit welchen Gebühren muss man rechnen?
Also sie werden nicht aktiv gemanagt, bedeutet, dass die Auswahl der Titel in einem ETF, also zum Beispiel der einzelnen Unternehmen in einem ETF, automatisch auf Basis eines sogenannten Index erfolgt, also eines Wertpapierkorbs. Das heißt, ich habe eben keinen Fondsmanager, der da sitzt und dann eben natürlich auch ein Gehalt haben möchte, was wieder reingewirtschaftet werden muss. Aber natürlich habe ich auch beim ETF Kosten, das sind so die genannten laufenden Kosten, die sogenannte TER, Total Expense Ratio, ist die Kennziffer dafür. Da sind im Prinzip die meisten Kosten enthalten, also zum Beispiel eben eine Verwaltungsgebühr, die Lizenzgebühren, Vertrieb, Marketing, aber auch Gebühren für das Depot des ETF-Anbieters.
Und mit welchen Kosten muss man jetzt konkret rechnen?
Also wenn es um die laufenden Kosten geht, kann man so sagen, durchschnittlich bei Aktien-ETFs im Durchschnitt ungefähr 0,23%. Da gibt es welche, die sind teurer, insbesondere wenn es zum Beispiel ganz spezifische ETFs sind, so Themen-ETFs, die sind häufig teurer. Es gibt aber auch welche, die sind günstiger, also so sehr beliebte ETFs. Bei ETFs geht es um die Größe, Skalierung, Skalierbarkeit. Und je größer ein ETF ist, umso eher wird er eben auch rentabel durch die Kosten. Gleichzeitig gibt es auch einen Preiskampf der ETF-Anbieter untereinander. Deswegen gehen gerade bei diesen beliebten ETFs die Kosten eher weiter nach unten. Also es gibt bestimmte ETFs schon ab 0,12%. Das sind so die laufenden Kosten, mit denen ich eben über die Haltedauer zu tun habe. Daneben gibt es natürlich halt auch die Orderkosten, wenn ich kaufe oder verkaufe. Das sind eben so die klassischen Handelsgebühren. Abhängig vom jeweiligen Broker kann man sich, also die Konditionen der verschiedenen Broker haben wir auch miteinander verglichen in unserem Online-Broker-Vergleich auf unserer Webseite justetf.com. Und beim ETF-Sparplan ist es tatsächlich auch so, dass viele Broker kostenlose Angebote haben, also dass die einzelne Ausführung der jeweiligen Sparrate kostenlos ist. Da muss man eben genau schauen, welche ETFs das betrifft, ob die bei meinem Broker sind. Auch da haben wir einen Sparplanvergleich auf unserer Webseite, wo man eben schauen kann, welcher Broker hat da das beste Angebot.
Und es ist ja auch möglich, in nachhaltige ETFs zu investieren. Worauf muss man da beachten?
Also ein Tipp ist auf jeden Fall, auf das Label ESG zu schauen. Das ist quasi der Hinweis darauf, dass er sich nach gewissen Nachhaltigkeitskriterien richtet. Wobei das immer so with a grain of salt zu nehmen ist, weil diese Kriterien, da muss ich dann eben schauen, sind das auch die Kriterien, die ich selber anlegen würde. Da kann es sein, dass ich die vielleicht viel strenger auslegen würde. Das heißt, da muss man dann eben natürlich schauen. Und der Nachteil, wenn man so will, ist, dass man dann eben wiederum von gewissen Dingen nicht profitiert. Also weil eben gewisse Unternehmen, wenn es jetzt beispielsweise Kohleunternehmen sind oder Öl, vielleicht ausgeschlossen sind. Und dann profitiere ich natürlich eben nicht von dieser Marktentwicklung. Auch ein ganz ein Thema, was jetzt traurigerweise in den letzten Jahren aufkam, ist so das Thema Rüstung. Rüstungsindustrie, die ist jetzt halt natürlich, hatte einen ziemlichen Aufschwung und die ist in gewissen ETFs nicht enthalten, die nach solchen auch sozialen Verantwortungskriterien investieren. Und das ist dann natürlich eine persönliche Entscheidung, die man dann eben treffen muss, wo man sich dann eben aber auch im Klaren sein muss, was das für Auswirkungen hat.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Bei mir sitzt nun Wolfgang Deutschmann, Gründer von Rockets Investments. Hallo Wolfgang.
Hallo, freut mich.
Wolfgang, beim Broad Investing investiert man ja kleine Beträge in diverse Projekte. Jetzt kann man auf deiner Plattform Rockets in diverse Kategorien investieren, nämlich Immobilien, Startups und Nachhaltigkeit und etablierte Unternehmen. In welchem Bereich wird denn am häufigsten investiert?
Es war jetzt lange Zeit so, dass eigentlich sehr viel im Bereich Immobilien investiert worden ist. Ist natürlich auch noch ein großer Part des Volumens, das investiert wird. Ein großer Trend aber geht in die Richtung erneuerbare Energie, Photovoltaik, nachhaltige Projekte, E-Mobilität. Also wir planen jetzt erstmals auch wirklich für nächstes Jahr, dass bei uns mehr wirklich Sustainable-Projekte finanziert werden, als jetzt beispielsweise Energieprojekte oder Startups. Von dem her würde ich sagen, das ist sicherlich was, wo jetzt zunehmend investiert wird.
Und letztes Jahr, genau zu dieser Jahreszeit, war ja der höchste Zinssatz auf deiner Plattform 8,5%. Wo liegen wir da jetzt gerade?
Also aktuell liegen wir bei einem Höchstzins von 11,5%. Also das hat sich durchaus deutlich gesteigert im letzten Jahr. Das ist natürlich auch mit dem allgemeinen Zinsumfeld aktuell verbunden. Also der Leitzins ist ja auch entsprechend gestiegen. Dementsprechend sind auch die Verzinsungen beim Crowdinvesting gestiegen. Und ja, in dieser Größenordnung bewegt man sich da jetzt im Moment und ja, kann da ganz gute Renditen eigentlich damit abstauben.
Kommen wir auf Immobilien-Crowdinvesting zu sprechen. Wie stark ist da das Risiko aufgrund der Abkühlung am Immobilienmarkt gestiegen?
Ja, also aktuell ist es natürlich so, dass das Umfeld im Immobilienbereich schwierig ist. Also ich glaube, wenn man die Rahmenbedingungen, ja, man könnte sie fast nicht schlechter machen, als sie jetzt im Moment sind. Ja, das ist natürlich ein entsprechendes Risiko. Das heißt aber, also wir haben von Anfang an ja darauf gesetzt, dass wir die Projekte genau prüfen. Das heißt, wir wissen jetzt, welche Projektentwickler haben welche Reserven, wie geht es denen, wie ist die Rückzahlung. Deswegen sind wir jetzt vergleichsweise von Verzögerungen und Risikothemen noch gut unterwegs. Allerdings ist es auch so, dass wir jetzt neue Projekte, die dazukommen, noch viel strenger prüfen und unter anderen Maßstäben uns anschauen. Ja. Weil wenn man sich jetzt sagt, ich habe jetzt gerade vorher genannt, 11,5% Zinsen, irgendwann geht sich das beim Immobilienprojekt einfach nicht mehr aus und der Ertrag, der kann nicht mehr erwirtschaftet werden, um dann die Zinsen und die Rückzahlungen der, beziehungsweise die Kapitalkosten dann zu tilgen. Und da schauen wir auf jeden Fall genau hin, bis eigentlich zum Projektentwickler selbst. Was hat er für einen Track Record? Was hat er schon alles quasi an Projekten umgesetzt? Wie ist er im Verkauf? Und da sehen wir, dass die Projekte und die Projektpartner, mit denen wir arbeiten, die da wirklich professionell aufgestellt sind, auch die aktuellen Rahmenbedingungen gut handeln können. Aber da ist jetzt sicherlich auch für die Crowdanleger Vorsicht geboten, indem man wirklich schaut, dass man zu großen Plattformen geht, die gut prüfen und auch hinterfragt und auch ruhig mal Fragen stellt und hinterfragt, was wird da präsentiert, ja, und sind das wirklich dann Sicherheiten und so weiter. Und da soll man ruhig auch jetzt in aktuellen Zeiten einmal die ein oder andere Frage stellen, wenn man sich unsicher ist.
Welche Fragen sollten konkret Anleger und Anlegerinnen stellen?
Ja, ganz wichtig ist natürlich bei den Immobilienprojekten immer der Verkauf, ne? Also wie wird der Verkauf dann entsprechend erfolgen? Aber um jetzt nicht nur für Immobilienprojekte zu sprechen, auch bei den Unternehmen muss ein gewisser Track Record gegeben sein, da müssen gewisse Dinge bereits erreicht sein. Das heißt, auch diese Dinge entsprechend zu hinterfragen und vor allem auch, wenn Sicherheiten angeboten werden, sollte man fragen, in welchem Rang befindet sich diese Sicherheit, sprich, wer kommt vor mir dran? Weil ja aktuell im Crowdinvesting gibt es Nachrangdarlehen und die Nachrangdarlehen, die sind entsprechend nachrangig, so wie sie schon heißen. Das heißt, man ist da relativ weit hinten, aber bei uns gibt es beispielsweise Garantien durch die Muttergesellschaften, die unmittelbar gezogen werden können. Das bedeutet, wenn das Nachrangdarlehen jetzt im Projekt ausfällt, dann würde die Muttergesellschaft da einspringen. Ja? Und da gibt es halt auch andere Modelle, wo man dann schon mal nachfragen sollte, okay, und auch genau lesen sollte, wie schaut jetzt die Sicherheit aus, die da angeboten wird. Auch im Grundbuch, wenn man da drinnen ist und die Bank ist davor und nimmt sich das ganze Geld, dann bringt mir das auch nichts, wenn ich im Grundbuch bin, sondern da muss ich auch erstmal zum Zug kommen. Und auch deswegen da einfach ein bisschen kritisch drauf schauen, was so präsentiert wird.
Und wie häufig tritt eigentlich der Worst Case ein und es kommt zu einem Ausfall des Projekts?
Auch da muss man wieder unterscheiden zwischen Immobilienprojekten und ja, Startups und Unternehmensfinanzierung. Wir haben ja das breiteste Portfolio eigentlich, das man im Crowdinvesting-Bereich findet, von Immobilien über KMUs, über Startups und Energieprojekte. Wir sind im Schnitt noch immer beim Ausfall unter 10%. Das bedeutet, da kann man sich eigentlich gut noch einkalkulieren, wo man da jetzt landen wird. Ja, selbst mit den Startups sind wir noch bei dieser Quote und da kann ich nur auch vor allem in der aktuellen Phase sagen, nicht zu investieren ist jetzt trotzdem noch der größte Fehler, den man machen kann, weil dann hat man garantiert den Faktor, dass man bei einer derartig hohen Inflation, wie sie aktuell vorliegt, sein Geld verliert. Ja. Das heißt, Beträge vielleicht, die man vorher investiert hat, reduzieren, dafür auf mehrere Projekte aufteilen. Das sind da so gute Tipps und Vorgehensweisen, die man jetzt in der aktuellen Phase machen sollte. Wir haben ja insgesamt schon 370 Projekte finanziert und wir haben Anleger dabei, die haben in 300 Projekte investiert. Das heißt, wenn da jetzt was ausfällt, die sind relativ entspannt und haben eine super Rendite. Und das ist eigentlich das Musterbeispiel, wie man Crowdinvesting betreiben kann und auch durch solche Phasen, wie wir jetzt sind, super durchtauchen kann.
Was war eigentlich die größte Summe, die bisher in einem Projekt geflossen ist oder auch heuer, im heurigen Jahr?
Im heurigen Jahr war das größte Funding für Biogena, Nahrungsergänzungsmittelunternehmen, das glaube ich sehr viele in Österreich kennen, Vorzeigeunternehmen. Und da haben wir über unsere Laienschiene, also über die etablierte Unternehmensschiene auf Rockets, 2,75 Millionen Euro eingesammelt. Und ja.
War das Biogena Plaza?
das war Biogener Plaza, genau, richtig.
Und ich nehme an, du hast auch im letzten Jahr wieder fleißig in Projekte investiert, oder?
Ja, natürlich. Also man muss natürlich selbst auch laufend veranlagen und investieren und ja, da zählt auch alles dazu. War ein guter Punkt, man sollte auch nicht alles in Crowdinvesting investieren, sondern ja, auch andere Finanzprodukte kaufen, auch ganz wichtig. Und ich mache das genauso, versuche gut zu streuen, lieber viele Kleintickets machen, weil dann ist man auch entspannt, wenn einmal was passiert, weil der Verlust dann am einzelnen Punkt nicht so schwer zum Tragen kommt.
Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke auch.
Alle Infos zur Gewinnmesse 2023 inklusive Statements der Speaker können Sie übrigens auch in unserer Gewinn-November-Ausgabe nachlesen. Danke wieder fürs Zuhören und bis bald.
Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.